Auf das Bundesverfassungsgericht rollt eine Welle von Klagen zu. Immer mehr Privatpersonen und Institutionen wehren sich gegen die sogenannten Staatstrojaner. Das sind kleine Programme, die sich in ein Handy oder in einen Computer schmuggeln lassen, von wo aus sie fleißig verraten, was in dem Gerät so drin ist und was gerade damit gemacht wird. So lassen sich zum Beispiel Unterhaltungen auf WhatsApp verfolgen, die wegen der Verschlüsselung sonst geheim blieben. Staatstrojaner sind eine besondere Form von Trojaner-Programmen, weil sie, wie es der Name schon sagt, vom Staat verteilt werden. Zuletzt hat sich nun auch die FDP entschlossen, die Spähprogramme zu bekämpfen. In Berlin wollen heute einige Beschwerdeführer auf einer Pressekonferenz erklären, warum sie gegen Staatstrojaner sind. Dabei ist auch Markus Beckedahl, der unter anderem die Plattform netzpolitik.org betreibt. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Herr Beckedahl, zwei Terroristen verabreden sich über WhatsApp zu einem Anschlag gegen wehrlose Menschen. Der Staatsschutz liest mit, weil er einen Staatstrojaner an deren Smartphones aufspielen konnte. Der Anschlag wird verhindert. Was ist daran falsch?
Also falsch ist, dass der Staatstrojaner ein sehr invasives Ermittlungsinstrument ist, wo die gesellschaftlichen Folgekosten viel höher sind als der Gewinn.
Höher als die Folgekosten eines Terroranschlages?
Naja, die Frage ist, wie haben denn überhaupt die Polizisten erfahren, dass es zwei Personen gibt, die sich dann auch übers Handy zu einem Terroranschlag verabreden?
Da könnte ich mir jetzt irgendwas ausdenken, weil es ist ja ein fiktives Beispiel. Aber die Idee ist natürlich, der Staatstrojaner wäre ein Instrument, um Terroranschläge zu verhindern. So wird das ja auch begründet von den Sicherheitsbehörden. Was ist an diesem Gedanken falsch?
Also falsch ist daran, dass hiermit zu tief in unsere Grundrechte eingeschritten wird und vor allen Dingen auch die IT-Sicherheit aller gefährdet wird, wenn man sich mal genau anschaut, wie denn so ein Staatstrojaner entsteht. Also ein Staatstrojaner verwendet Sicherheitslücken in Programmen, in diesem Fall Sicherheitslücken, die in Handys enthalten sind. Und Sicherheitsbehörden investieren unsere Steuergelder, um das Wissen, um diese Sicherheitslücken auf dubiosen Schwarzmärkten zu kaufen. Und das Hauptproblem dabei ist, selbst wenn dann mal für eine kurze Zeit diese Sicherheitslücken in einem Staatstrojaner erfolgreich genutzt werden können, so sind alle unsere anderen Handys, die wir nutzen, die wir rechtschaffend sind, gleichzeitig genauso gefährdet. Und wir können gleichzeitig von der organisierten Kriminalität, von anderen Sicherheitsbehörden, von anderen Ländern in unseren Handys genauso angegriffen werden wie jetzt diese beiden potenziellen Terroristen, die Sie beschrieben haben. Deswegen sage ich, die gesellschaftlichen Folgekosten für diese Ermittlungsmaßnahme, das Handy, die ja nicht die einzige ist, die es gibt, sind viel höher als der tatsächliche Nutzen.
Aber Herr Beckedahl, das Belauschen und Mitlesen von Verbrechern beziehungsweise die Nachrichten, die Sie da austauschen, das Infiltrieren von Verbrecherorganisationen mit V-Leuten, das Verwanzen von Wohnungen sogar, das hat es immer schon gegeben, das wird es auch weiterhin geben unter gesetzlichen Auflagen und diese Auflagen sind streng. Warum soll das also nicht bei Staatstrojanern funktionieren?
Also in diesem Fall habe ich es ja gerade erklärt, weil der Staat quasi die Aufgabe hat, eigentlich Sicherheit herzustellen für alle und hier ganz klar einen Zielkonflikt hat. Und das Problem ist, mit dem Staatstrojaner wird dieser Zielkonflikt zulasten der Allgemeinheit in der Hoffnung auf etwaige Ermittlungserfolge im Einzelfall entschieden. Und meiner Meinung nach gefährdet das unsere Grundrechte und auch die IT-Sicherheit, weil alle unsere Rechner weiterhin unsicher bleiben und eigentlich sollte die Aufgabe des Staates und unserer Sicherheitsbehörden sein, Sicherheit für alle zu schaffen.
Und wir können es vielleicht ein bisschen mal aufdröseln. Wir haben eine technische Seite, wir haben eine juristische Seite und wir haben letztlich dann auch eine Seite, die den Vollzug betrifft. Also über die technische Seite haben wir gesprochen, aber die juristische Seite kann man doch relativ einfach, sag ich mal, lösen, indem man sagt, so etwas darf nur unter strengsten Auflagen geschehen. Die Gründe müssen nachvollziehbar sein. Ein Richter muss auf jeden Fall entscheiden und beobachten. So wie wir es auch schon bei anderen verdeckten Ermittlungen machen. Das müsste doch möglich sein, denn sonst können ja Terroristen über WhatsApp verschlüsselte Botschaften austauschen, die sonst kein Polizist je zu Gesicht bekommt.
Also ganz so trivial ist es auch wiederum nicht, weil wir haben seit 2008 2008, glaube ich, oder 2009 ein Bundesverfassungsgerichtsurteil zur sogenannten Online-Durchsuchung. Damals ging es auch schon um Staatstrojaner. Und das Bundesverfassungsgericht hat etwas sehr Außergewöhnliches gemacht. Es hat ein neues Grundrecht ins Leben gerufen, das IT-Grundrecht oder das Grundrecht zur Gewährleistung von Integrität in Computersystemen. Und unserer Auffassung nach und der Auffassung von vielen anderen Experten verletzt diese Herangehensweise mit diesen Staatstrojanern, die hier nicht das einzige Ermittlungswerkzeug sind, was es gibt, dieses Grundrecht, was leider von der Politik seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil nicht wirklich in Gesetzgebung umgewandelt worden ist, weil die Politik diese Rechtsprechung einfach ignoriert.
Also weil der Staatstrojaner nicht nur das liest, was er lesen soll, sondern auch jede Menge Beifang liefert.
Ja, und weil der Staatstrojaner gleichzeitig die Integrität ihres Computersystems mit beschädigen kann. Das Problem, da sind wir wieder jetzt auf der technischen Seite, für einen Richter ist es später nicht ganz so einfach trivial nachvollziehbar, ob jetzt dieser Staatstrojaner Ihnen beispielsweise Beweise untergeschoben hat oder eine tatsächliche Kommunikation überwacht hat. Mit anderen Worten, das ist ein unserer Meinung nach falsches Ermittlungsinstrument und soll auch teilweise davon ablenken, dass wir massiv an unseren Sicherheitsbehörden gespart haben, dass unsere Sicherheitsbehörden auch teilweise gar nicht über die richtige sonstige Ausstattung verfügen, nämlich aktuelle Computer und ausreichend Hardware, die man braucht, um Ermittlungen durchzuführen. Und deswegen werden diese Staatstrojaner gerne als das einzige Allheilmittel präsentiert, womit man alle Probleme lösen kann. Daran glaube ich einfach nicht.
Aber ich frage nochmal nach, sind Sie dann für ein grundsätzliches Verbot dieser Technologie oder würden Sie sie unter bestimmten Voraussetzungen, strengen Voraussetzungen zulassen? Ich glaube, man ist sich schnell darüber einig, dass man sagt, mit Staatstrojanern sollte man nicht Parkplatzsünder und Steuerbetrüger jagen.
Ja, ich glaube aber generell daran, dass die Vorgehensweise, um einen Staatstrojaner mit Sicherheitslücken zu munitionieren, uns alle viel mehr gefährdet, weil diese Sicherheitslücken eben nicht geschlossen werden, sondern von unseren eigenen Sicherheitsbehörden werden diese Sicherheitslücken genutzt und bleiben für alle anderen offen. Das heißt, wir sind auch genauso gefährdet und die Aufgabe des Staates soll das eigentlich sein, größtmögliche Sicherheit für uns alle zu schaffen.
Herr Beckedahl, schon jetzt ist es so, dass die Sicherheitsbehörden da, wo sie aufgrund des Gesetzes nicht ermitteln dürfen, häufig befreundete Dienste aus dem Ausland fragen, die da größere Freiheiten bei der Überwachung genießen und dann spielt man sich gegenseitig die Ergebnisse zu. Also letztlich wäre es nicht besser, einen Staatstrojaner unter deutscher Hoheit einzusetzen, als den der Briten oder Amerikaner oder Israelis zu nutzen und dann auf deren Gutwilligkeit zu hoffen, dass die einem schon sagen, was da los ist.
Ja, mit derselben Argumentation könnte man auch eine ganze Menge andere rechtsstaatlichen Prinzipien.
Könnte man,
ja. Also in diesem Fall würde ich sagen, auch nehmen wir mal das Beispiel, was ist, wenn andere Sicherheitsbehörden mithilfe von Folter Informationen bekommen? Wäre es dann legitim, wenn wir unsere Sicherheitsbehörden die nutzen? Nein, würde ich sagen, auch nicht. Genauso wie hier in diesem Fall, wenn andere Staatstrojaner einsetzen und damit unsere Grundrechte verletzen, dann sollten wir auch diese Informationen nicht so verwenden.
Bei Kinderpornografie betrachtet man es etwas anders. Herr Becker, da letztendlich, es bleibt bei einem hundertprozentigen Nein, Sie lehnen diese Technologie komplett ab.
Ich lehne diese Technologie so, wie sie jetzt geplant ist, ab, weil ich nicht glaube, dass sie auch rechtsstaatlich und verfassungsgemäß eingesetzt werden kann. Und ich glaube auch, es gibt bessere Maßnahmen, um die Ermittlungsfähigkeiten unserer Polizeien und Sicherheitsbehörden zu verbessern. Da sollte man erstmal bei Weiterbildung und mehr Personal ansetzen und nicht auf so invasive Instrumente wie einen Staatstrojaner.
Über Staatstrojaner und über die bevorstehende Klage vor dem Bundesverfassungsgericht sprach ich mit Markus Beckedahl von der Organisation netzpolitik.org. Danke für das Gespräch, Herr Beckedahl.
Vielen Dank Ihnen.